Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute geht es bei Echtgeld TV in die größte Demokratie der Welt. Indien ist ein riesiges Land mit 1,4 Milliarden Menschen, über ein Sechstel der Weltbevölkerung. Die Hälfte der Inder ist jünger als 30 Jahre, also eine junge Bevölkerung mit großen Träumen. Denn die Lebensqualität hat sich in den letzten Jahrzehnten bereits dramatisch verbessert und soll dies auch weiter tun. Gemeinsam mit Jonathan Neuscheler von Abilitato blicke ich nach Indien, auf das Land, auf die Menschen und natürlich auf Investmentmöglichkeiten. Dabei zeige ich euch auch den ETF, mit dem ich seit Ende 2008 mehr als 450% Performance erzielt habe, 11% pro Jahr. Wer nichts über Land, Leute und Entwicklungen dort hören will, der kann über die Sprungmarken etwa 50 Minuten abkürzen und auch direkt zu den Investmentmöglichkeiten springen. Aber auf Jonathans Eindrücke vor Ort und die Hintergründe zum von uns wahrgenommenen Potenzial solltet ihr meiner Meinung nach nicht verzichten. Los geht's wie üblich, direkt nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Eben noch angekündigt, jetzt ist er da. Hallo Jonathan.
Grüß dich, Tobi.
So, er hat die weite Reise nach Berlin angetreten, weil du heute ja auch noch eine andere Veranstaltung hast, wo du quasi direkt gegenüber vom Büro in die Astor Film Lounge gehst, um deinen Podcast aufzunehmen.
Ja, und jetzt hast du noch unsere Currywurst vergessen, weil damit hast du mich ja hierher gelockt.
Ja, das ist die Kleinigkeit, aber man kann nicht alles immer so offen kommunizieren. Hat nicht geschafft mit dem Geheimnis. Was soll man machen? Currywurst ist natürlich Pflicht. Die Standard-Currywurst-Bestellung, wenn ihr jemals zu Curry 36 geht, ist immer 2 Curry mit Darm, extra Portion Pommes. Wichtig, die Pommes separat, dann läuft die Currysoße und der Ketchup nicht rein. Und die Pommes dann je, wie es beliebt ist, nochmal mit Ketchup, mit Mayonnaise oder pur. Also wenn ihr mal bei Curry 36 seid, so geht's. Und in der scharfen Variante heißt das Ganze dann mit Körners und scharfen Zwiebeln. So. Apropos scharf, das ist ja eigentlich, wenn wir über Indien reden, etwas, was dann sofort auch ein Thema ist. Wie hast du denn, um mal in dieser Art Boots on the Ground Folge, ja, also wo wir ein Gespräch darüber führen mit jemandem, der sich mit einem Land einmal aus der Urlauberperspektive angefreundet hat, aber eben auch das Land bereist hat, Eindrücke hat und als jemand, der einen Wertpapierhintergrund und ein Wertpapierinteresse hat, kommt Jonathan natürlich schwer beladen mit auch anderen Eindrücken zurück und einem sehr, sehr langen Beitrag, den er auf abilitato.de für euch bereitgestellt hat, wo man das eine oder andere nachlesen kann. Und wir werden jetzt diesen Beitrag auch mal ein bisschen nacharbeiten für uns. Und da ist das erste Thema: Wenn du an Indien denkst und an Schafe, wie stark musst du dich hier wieder rekalibrieren, wenn du zurück bist?
Das ist kein Vorteil. Das trifft schon zu. Also du bekommst ein Schärfegrad, wo es hier aufhört. Ja, wenn du hier in ein indisches Restaurant gehst, sagst indisch scharf, extra scharf, dann beginnt das da. Ja. Aber es ist auch, und das vielleicht vorweg, das Land ist so groß, so unterschiedlich, was Sprachen, Kulturen, Essgewohnheiten angeht. Es wird dem Land nicht gerecht, jetzt das zu vereinheitlichen. Es gibt einige Regionen, in denen bringen die dir wirklich Töpfe mit Chilis dazu oder Pulver. Die kippen das drauf, so wie wir später das Currypulver oder das Ketchup auf unsere Currywurst. Also das gibt es auch. Es ist schon extrem scharf dort. Wenn man das mag, ich liebe das, dann funktioniert das gut. Aber es gibt bestimmt auch die Möglichkeit für Europäer etwas zu bekommen, das war noch so verdreht.
Ich mach das, wenn ich in Thailand bin, immer so, wenn die mich dann fragen, ob ich das spicy haben will, dann sage ich immer, ja, European spicy, not Thai spicy.
Dann wissen sie nicht spicy, aber du hast so irgendwie
Ich habe das Gefühl, ganz verschärft vorzugehen und die lachen sich wahrscheinlich in der Küche drüber tot und sagen, mach alles raus. So sieht's aus. So, Indien. Riesending, Riesenland, 1,4 Milliarden Menschen. 1400 Millionen, also so ein bisschen übertrieben, knapp 20 Mal so groß wie Deutschland von der Bevölkerungszahl. Eine Riesendemokratie, größte Demokratie, die es weltweit gibt. natürlich auch noch aus der Historie das eine oder andere an Kastenproblemthemen, wo es eben unterschiedliche und immer noch gelebte Hierarchien in der Gesellschaft gibt. Aber eben auch ein Land, was eine unglaubliche Faszination ausübt und was im Grunde genommen mit einem gewissen Rückstand zu China sich eben auch auf den Weg gemacht hat zu Wachstum, zu Prosperität. Und Jonathan hat einiges an Eindrücken gesammelt. Und damit fangen wir im Grunde genommen mal an. Also was macht Indien zu so einem Wachstumsmarkt? Was haben sie in den letzten Jahren da auch getan? Und wie hat vielleicht auch deine Faszination, dein Interesse für Indien begonnen?
Genau, beginnen wir mal mit der Faszination. Also du gehst in das Land, übrigens jeder, der nach Indien reist, wird mit anderen Eindrücken zurückkommen, eben weil das Land so groß ist. Das ist ja fünfmal Europa von der Einwohnerzahl, vier bis fünfmal Europa. Und wir werden jetzt auch nicht zu Europa-Experten, nur weil wir hier gerade in Berlin oder in München sind. Ja, das muss man sich immer bewusst
machen. Portugal, Spanien, Italien, genau, die werden komplett andere Baustellen.
Schon innerhalb der Bundesländer gibt es ja riesen Unterschiede. Aber jetzt zu dem Punkt. Das Land ist so groß wie kein anderes, was die Bevölkerung angeht. Das heißt, wenn dieses Land jetzt aufsteigt, und das passiert schon seit den 80er, 90er Jahren, dass sich alle 10 Jahre die Wirtschaftskraft verdoppelt, natürlich von einer ganz niedrigen Basis, dann wird das potenziell für fast jede Branche eines Tages der wichtigste Absatzmarkt werden. Und damit sollte man das Thema natürlich auch als Anleger auf dem Schirm haben. Was mich fasziniert, ist, dass wir jetzt im Jahr 2025 als Anleger noch ganz am Anfang dieser Wachstumskurve uns schon aufstellen und beteiligen können. Weil das BIP, ich mache es jetzt mal ganz grob, in Deutschland etwa 20 Mal so viel pro Kopf. Dafür hat Indien 20 Mal so viele Einwohner. Also wir sind relativ nah dran an dem BIP. Aber das bedeutet ja auch, dass wenn sie eines Tages, eigentlich müsste man sagen eines Jahrzehntes, das wird jetzt noch mehrere Jahrzehnte dauern, auf ein Niveau einer entwickelten Industrienation kommen, dann hast du ja noch 95% des wirtschaftlichen Aufstiegs vor dir und erst 5% hinter dir. Ja, das heißt, das ist so eine der ganz wenigen Regionen, gerade unter den größten 20 Staaten, in denen einerseits nicht nur die Planungen und die Versprechungen auf ein hohes Wachstum hindeuten, sondern das jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten immer mit dieser Verdoppelung der Wirtschaftskraft auch unter Beweis gestellt wurde. Und jetzt ganz konkret in den letzten Jahren hat unter dem Premierminister Narendra Modi wurden noch mal einige Strukturreformen angegangen, einfach um das dann auch auf ein solides Fundament zu stellen. So, und dann kommt das Ganze an in der Bevölkerung. Und wenn du mit den jungen Leuten in der Stadt sprichst, ich glaube, das sollte ich auch noch kurz einmal einordnen, ich selbst betrachte mich nicht als Indien-Experte, weil wieder das Thema riesiges Land, ganz viele Sprachen, Unterkulturen und so weiter. Aber ich habe eine große Freude entwickelt, mich da reinzuarbeiten, verschiedene Bücher gelesen. Ich bin jetzt zweimal vor Ort gewesen.
Mittlerweile auch einen eigenen Freundeskreis.
Denn? Genau, ich habe einen recht großen Freundeskreis dort. Ich kann also nicht nur als Tourist, wie du es gesagt hast, hier irgendwie mal ein Essen oder eine kulturelle Sehenswürdigkeit, sondern vor allen Dingen lebe ich sozusagen im Alltag mit den Leuten vor Ort, mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Städten, die dann berichten, wie ihr Leben ist, wofür sie Geld ausgeben, wie sie auf Dinge blicken. Und das macht das so wertvoll. Dann habe ich natürlich begonnen, Blogs zu lesen, die sich darauf spezialisiert haben. Und auch begonnen, verschiedene Firmen mir anzuschauen und schaue mir da dann immer an, was die so für Strategien aufstellen. So. Und das Ganze ist jetzt ein Prozess, den ich seit 2 Jahren betreibe. Und damit bin ich für mich zu dem Gefühl gekommen, dass ich jetzt auch heute hier mit dir darüber sprechen kann. Was nicht heißt, dass hier alles 100% korrekt ist. Und über das eine oder andere kann man auch zwei Blickwinkel haben. Ja. Aber ich versuche das jetzt möglichst neutral und authentisch und so zu schildern, wie ich es wahrgenommen habe. Und die Bewertung würde ich dann eben euch überlassen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Aber ich will da nicht mit so Vorurteilen reingehen, wie das immer oft gemacht wird.
Und vielleicht ist es ja auch bei euch so, also vielleicht sind bei euch ja auch einige Leute mit dabei, die schon mal in Indien waren, auch im Kommentarbereich ihre Eindrücke teilen. Bei mir ist es ja so, ich bin ja wirklich schon ganz gut rumgekommen auf der Welt. Aber Indien ist für mich immer ein Land gewesen, das bei mir recht negativ geframed war. Daran sind im Wesentlichen zwei Personen schuld. Die erste Person ist der Investor Jim Rogers. Der hat mal in einem Buch sinngemäß gesagt, Indien ist ein fantastisches Land zum Bereisen, aber nicht zum Investieren. Bei China empfand er das genau umgekehrt. Als ich meine ersten Investments getätigt habe, wo ich damals den BRIC-Ansatz verfolgt habe, habe ich gesagt, ist mir egal, das Ding soll ja liegen bleiben. Also sowohl Brasilien sollte liegen bleiben, hat nicht so ganz geklappt. Russland sollte liegen bleiben, hat aus nachvollziehbaren Gründen auch nicht so ganz geklappt. Beide Positionen habe ich verkauft. Aber meine Indien- Und meine China-Position von Ende 2008, die habe ich beide noch. Und die chinesische Aktienposition hat sich in diesen Jahren, also so 17 Jahre, um 107% nach oben entwickelt. Also gerade mal 4,6% annualisiert an Rendite geschaffen, wovon gerade einiges in den letzten Wochen auch noch dazu gekommen ist. Denn da hat ja der chinesische Aktienmarkt ein ganzes Stück angezogen. Das Indien-Investment, wo ein Jim Rogers gesagt hat, es ist gut zum Bereisen, das Land, aber nicht zum Investieren, hat 450% zugelegt, 11,1% pro Jahr. Also von daher war das schon mal so eine Geschichte, die mich negativ eingenommen hat gegen Indien. Ich bin dann in andere Länder in Asien gereist. Die zweite Person, die mir Indien so ein Stück verlitten hat, ist Maike Winnemuth und ihr Buch Das große Los, wie ich bei Günther Jauch eine 500.000 gewann und einfach losfuhr. Sensationelles Buch, gewinnt eine 500.000, macht ihre Wohnung im Grunde genommen dicht beziehungsweise vermietet sie unter und nimmt sich vor, in den nächsten 12 Monaten 12 Städte zu bereisen, in denen zu leben, jeweils für einen Monat Dinge zu erleben. Und sie war eben auch in Indien. Ich meine, dass es in Mumbai war und hat dort eben aus ihrer Perspektive diese krasse Armut wiedergegeben, dieses extrem häufige Anbetteln, was sie offenbar sehr belastet hat. So, das ist aber alles eine Weile her. Also auch das Buch von Maike Winnemuth ist wahrscheinlich über 10 Jahre mittlerweile alt. Und in der Zeit, haben wir von Jonathan schon gehört, wenn sich die Wirtschaft alle 10 Jahre verdoppelt, wird ja in diesen 10 Jahren auch was passiert sein. Von daher, was mich interessiert, und was war auch nicht in dem Beitrag, und wir müssen ja noch ein bisschen was an dem Beitrag noch rausarbeiten.
So ist es, ja.
Wie hast du die Armut wahrgenommen? Was hast du davon wahrgenommen? Und wie hast du auch diese Spreizung wahrgenommen? Denn es gibt ja sehr viele arme Menschen in Indien, so meine Auffassung. Aber es gibt mittlerweile ja auch einen sehr, sehr ordentlichen Reichtum. Aber mich interessiert jetzt erstmal die Armutsseite. Was hast du da wahrgenommen und erlebt?
Also ich glaube, es ist wichtig, das Verständnis herzuleiten, warum das Land in Teilen schon noch sehr arm ist. Und das liegt daran, weil sie eben über Jahrhunderte von verschiedensten anderen Ländern beherrscht und ausgebeutet wurden, zuletzt von den Briten, 1947 erst eine unabhängige Nation geworden sind. Und dann gab es 4 Jahre später, 1951, die ersten Wahlen. Und das Land stand quasi bei null. Ja, es gab ein bisschen Eisenbahnnetz und so. Aber es war wirklich noch ganz am Anfang, es war nicht industrialisiert. Danach sind sie leider in ein sozialistisches Experiment abgerutscht, weil sie auch immer der Sowjetunion sehr nahe waren und das so ein bisschen geprägt hat. Die Leute konnten größtenteils nicht schreiben, nicht lesen und so, aber sie haben gewählt. Ja. Mhm. Und das hat diesen ganzen Impuls erstmal noch 3 Jahrzehnte zurückgehalten. Es ist also von 1950 bis 1980 nicht viel passiert. Okay. Aber dann kam Schritt für Schritt mehr marktwirtschaftliche Reformen. Das heißt, die Monopole wurden aufgebrochen. Private oder ausländische Firmen durften reingehen. Die Bürokratie wurde abgebaut. Die Steuern wurden gesenkt und so weiter und so fort. Das heißt, eine Privatwirtschaft hat sich in Gang gesetzt. Und deshalb sehen wir jetzt etwa seit dem Jahr 1990 eben diese Verdoppelung der Wirtschaftskraft alle 10 Jahre. Und das hat natürlich zur Folge, dass auch heute das Medianeinkommen, ich glaube, daran kann man es gut festmachen. Also die eine Hälfte der Inder verdient mehr, die andere Hälfte der Inder verdient weniger. Das liegt bei $4 am Tag. Das ist nicht viel. Aber die Preise sind natürlich auch auf einem ganz anderen Niveau wie hierzulande. So. Und deswegen, es gibt noch Armut, aber es ist auch falsch, so zu tun, als gäbe es keinen Fortschritt. Was ist konkret passiert? Es wurde für mehr als 99% der Bevölkerung eine Stromversorgung eingerichtet. Das heißt, du musst nicht mehr irgendwie, die Kinder können jetzt auch abends oder wenn es dunkel ist, noch lernen für ihre Schule. Das ist einfach Lebensqualität. Wir nehmen es für selbstverständlich wahr, aber ohne Strom ist nicht viel los.
Ja, also, das ist der am Thema in Asien, diese Motivation, die man bei Menschen wahrnimmt und die du, glaube ich, auch in Indien wahrgenommen hast.
Aber überleg dir das.
Unglaubliche Motivation, nach oben zu kommen.
Genau, in den letzten 20, 30 Jahren. Na, da am Anfang hatte vielleicht ein Drittel der Bevölkerung Zugang zu einer Elektrizitätsversorgung. Jetzt haben es mehr als 99%. Mhm. Und jetzt als nächstes ging es weiter mit dem Straßennetz. Mittlerweile sind mehr als 99%, auch die entlegenen Dörfer, über ein recht gut ausgebautes Straßennetz. Das sieht jetzt nicht so aus wie hier das Autobahnnetz, ja, ist aber erschlossen und angebunden. Und du kannst weitermachen mit dem Internet. Es gibt über 1 Milliarde Smartphone-Nutzer. Das heißt, die haben jetzt auch Zugang zur Unterhaltung, können mit ihren Kindern oder Verwandten kommunizieren, was früher ja auch nicht möglich war, wenn die weit entfernt gelebt haben. Und es wurde eine Basis-Krankenversorgung eingeführt. Und weiterhin wurde halt auch noch erreicht, dass diese Sozialleistungen früher, und das ist auch heute noch ein Problem mit der Korruption, dann oftmals über die Bürgermeister und Verwaltungsbeamten. Da wurde immer schön ein Schein abgezwackt und da kam am Ende ziemlich wenig an. Mittlerweile sind sehr weit bei der Digitalisierung, gibt es dazu für jeden eine Art digitales Konto und dann wird es direkt von Zentralstadt auf dein Konto überwiesen und es wird nichts mehr abgezweigt. So, das heißt, es wurden Fortschritte gemacht, bedeutet aber nicht, dass hier niemand mehr arm ist, wobei Armut auch immer so ein ganz schwieriger Begriff ist. Wann ist man arm, wann ist man nicht arm in Deutschland?
Na, bei Maike Winnung war es beispielsweise dieses Thema, dieses, sie kommt aus ihrem Hotel raus, sie kommt aus ihrem geschützten Raum raus und ist sofort umringt von 5 bis 10 Kindern, die sie anbetteln, die sie auch, also verfolgen klingt jetzt ein bisschen hart, aber die hinter ihr herlaufen, weil normalerweise dann eben irgendwann was abfällt. Und das war ihre Erfahrung.
Vielleicht, da muss ich noch dazu sagen, ich habe den Fehler auch bei meiner ersten Reise im Jahr 2023 gemacht. Ich habe auf den Wetterbericht geschaut, 30 Grad, kurze Hosen eingepackt. Dazu bin ich noch weiß und groß und damit war ich natürlich sofort so eine Art Leuchtturm und jeder hat mich zumindest mal betrachtet. Ist jetzt nicht so, dass sich Schlangen um mich gebildet haben, das war nicht der Fall. Dieses Mal bin ich mehr wie die ansässige Bevölkerung unterwegs gewesen, also mit langen Hosen, weil es gibt ja überall Klimaanlagen, muss alles auf 16 Grad runtergekühlt werden. Und dann war das schon ein viel geringeres Thema. So, das heißt, wenn man natürlich gerade auch noch als Frau, als weiße Frau, allein da durch die Städte läuft, dann ist man ein Magnet. So, das muss man beachten. Das heißt nicht, dass jetzt jeder so eine Herde an Bettlern hinter sich herzieht. Ja? Von meinem Gefühl würde ich sagen, ist das Hauptproblem einfach das, nach wie vor etwas mehr als die Hälfte der Leute in kleinbäuerlichen Verhältnissen leben, in irgendwelchen Dörfern. Das Land ist ja auch riesig, mehrere tausend Kilometer in beide Richtungen. Und die träumen dann irgendwann davon, weil sie wissen, irgendwie, ich habe 2 oder 3 Geschwister. Es gibt hier nur diese kleine Farm, ich gehe in die Stadt und versuche irgendwie meinen Aufstieg hinzubekommen. Und das bedeutet natürlich, am Anfang kommst du mit nichts an. Und dann beginnen sie vielleicht da einen Straßenstand zu machen, Kokosnüsse aufzuschlagen, zu verkaufen oder was auch immer der Einstieg ist. Aber die Idee ist halt in Indien, und das ist ja der indische Traum, dass es dir mal besser geht wirtschaftlich wie deine Vorgängergeneration. Und dafür sind die Leute super hart bereit, also auch Abstriche hinzunehmen. Das heißt, die studieren super viel. Es gibt da auch ganz viele über das ganze Land verteilte Wettbewerbe, was Noten angeht. Das heißt, die lernen wie blöd, um da dann gut abzuschneiden, weil dann hast du einen guten Job. Und dann geht das weiter. Die sind bereit zu gründen, ins Risiko zu gehen. Die Arbeitsstunden als Beispiel. Wir haben jetzt in Mumbai 3.300 pro Jahr. In Frankfurt sind es 1.800.
Also nur mal, dass man das überträgt. 3.300 habe ich im Beitrag auch gelesen. Erschlägt dann erstmal so eine Zahl. Stellt euch eine 6-Tage-Woche vor. Stellt euch einen 11-Stunden-Tag vor. 3.300 Stunden im Jahr. Da sind wir.
Und du hast ja gefragt, was sind die persönlichen Eindrücke? Weil natürlich.
Ach so, Entschuldigung. Den Einschub noch. Ja. Ohne Urlaub.
Ja. Wobei das.
So habe ich erstmal gerechnet. Ich habe erstmal wirklich gesagt nach dem Motto, was bedeutet es, wenn man diese 3.300 Stunden hat und dann eben entsprechend 300 Tage im Jahr arbeitet.
Ja, ich glaube, ich muss schon noch einfügen, ich habe natürlich jetzt nicht mit dieser superarmen Bevölkerung auf dem Land gesprochen, sondern halt mit der Bevölkerung, die studiert hat, in die Städte gezogen ist.
Mit denen du auch sprechen kannst.
Genau.
Weil was wir auch sprechen können, ist Englisch.
Genau.
Und unglaublich verbreitet und unglaublich gebildet.
Und das ist halt ein Riesenvorteil, weil wenn wir an die Stärke denken oder wie Geld in das Land kommt, wir haben immerhin immer noch einen sehr geringen Kapitalstock. Ja. Also Studienkredite kosten gerne mal 15% Zinsen. Das muss man sich mal vorstellen. Warum? Wir sind sehr weniger Spanier im Land. Die Bevölkerung ist jung. Ich bin noch ein alter Mann. Im Durchschnitt 27 oder 28. Ich bin also alt in Indien. Und jeder hat Träume. Also die einen wollen einen Studienkredit, die anderen die erste Wohnung kaufen, die dritten wollen ihr kleinen Shop gründen. Also jeder fragt Kapital nach, aber es ist weniger Spannendes da. Mhm. Und das führt dazu, dass der natürliche Zinssatz sehr hoch ist. Und das ist halt so eine Situation.
Es geht ja generell für die Zinsen. Die Zinsen in Indien, wenn wir uns mal hier das Tableau angucken, was es bei investing.com gibt, da könnt ihr eben sehen, schon ab 3 Monaten ist es bei dem Schuldnerstaat bei 6,5% und geht eben im 40-Jahres-Bereich auf 7,3% hoch. Also das ist eine ganz andere Liga, als wir es in Deutschland erstens gewohnt sind, zweitens haben drittens wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile auf einem höheren, deutlich höheren Niveau bleiben. Aber durch das Vorankommen entwickeln sich ja auch da Dinge.
Es ist ja auch etwas Gutes, weil wenn der Zins hoch ist, dann bekommen nur die Leute oder die Unternehmen Kapital, die besonders rentierlich anlegen können. und gleichzeitig wird der Kapitalstock eben aufgebaut. Ich glaube, man muss doch einschränkend zu diesem nominalen Zinssatz sagen, dass sie auch ein anderes Inflationsziel haben, was eher bei 4-5% liegt, nicht wie bei uns bei 2. Mhm. Das heißt, so hoch ist der Anschlag der Zuschlag auf die Teuerungsrate gar nicht. Mhm.
Wenn wir an der Stelle nochmal weitermachen, wo wir gerade waren, nämlich bei der Infrastruktur, dann ist eben auf dem Screen jetzt aus deinem Beitrag auch ein Bild eingeblendet, wo du gesagt hast, naja, ist vielleicht nicht die Qualität wie in Deutschland, alles eine dreispurige Bahn mit einem Standstreifen im Grunde genommen. Man denkt sich im ersten Moment, die Autos fahren da rückwärts, ist klar, aber das liegt noch daran, dass das englische System, also der Linksverkehr, da noch erhalten geblieben ist und deswegen so aussieht. Aber zumindest so, wenn man da so raufguckt, also diese Autobahnen haben ja eine ganz brauchbare Qualität, oder das heißt ja, glaube ich, anders, Fernstraße, meine ich, gelesen zu haben. Aber eine Sache, die müssen wir uns auch mal mit Blickrichtung Deutschland einfach mal vergegenwärtigen. Deutschland hat 13.000 Autobahnkilometer. Und in Indien ist man im Moment relativ fleißig und baut da jedes Jahr eine ganze Menge dazu.
Ja, 10.000 Kilometer, wobei es ist unfair zu sagen, die deutsche Autobahn entspricht der indischen Autobahn. Was ich jetzt erlebt habe, ich bin auch einiges dann im Auto rumgereist, zum Glück nicht selber am Steuer, das würde ich mir nicht zutrauen, aber wieder Thema Freundeskreis. Es ist erstaunlich gut ausgebaut gewesen, ja, hat mich echt überrascht. Nur, was sie noch überhaupt nicht können, ist das Thema Abstand. Also die fahren wirklich in jeder Spur, auch auf der Autobahn, in jeder Spur, auch auf dem Standstreifen, mit durchaus auch 80, 100, 120 und dann hängen die einen halben Meter hinter so einem LKW, der droht auseinanderzubrechen jede Sekunde. Und da ist mir dann das Herz schon runtergerutscht. Aber es ist nochmal gut gegangen, ich bin ja hier. Also da ist noch etwas nachzuholen. In den Städten vielleicht auch ganz wichtig. Jetzt ist es so, die Leute träumen von dem Aufstieg, also ziehen sie irgendwann in die Stadt, entweder nach der Ausbildung oder auch ohne Ausbildung, und versuchen sich eben über so kleine unternehmerische Tätigkeiten hochzuarbeiten. Aber es hat natürlich zur Folge, dass jetzt dort jährlich mehr Autos verkauft werden. Es gibt brutale Staus in den Städten. In Mumbai brauchst du, egal wohin du möchtest, eigentlich immer 1-2 Stunden zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und was macht jetzt Indien? Sie können eben nicht wie in China so einen ganzen Straßenzug einmal mit der Planierraupe platt machen und da eine neue Spur durchziehen. Das ist ja eine Demokratie. Sondern sie nutzen das bestehende Netz und setzen dann darüber Stelzen und dann eine neue Plattform als eine zweite Ebene, wo dann eine zwei- oder vierspurige Schnellstraße, die nennen das Ganze Flyover.
Wir sehen ja sowas hier so im Bild, also dieses Flyover-Ebene.
Genau,
hier, das sieht jetzt mehr nach einer Bahn.
Genau, aber das funktioniert genauso auch für die Autos und das geht innerhalb weniger Monate, ist sehr kostengünstig. Die Anwohner können in ihren Häusern bleiben und du hast dann natürlich eine schnelle Entlastung und Beschleunigung des Verkehrsflusses wieder erreicht. Und finde ich, klar, gibt jetzt auch Nachteile davon, man hört den Straßenlärm vielleicht ein bisschen weiter, wenn es in der Höhe ist, aber man muss auch immer sehen.
Die Leute im dritten Stock werden sich bedanken, wenn da auf einmal die Karren vor ihnen langfahren.
Ja, ich meine, man muss halt auch immer sehen, wir haben immer diese deutsche Perspektive, diese Voreingenommenheit, ja. Für uns, wir sind auf einem so hohen Niveau, ja. Ich bin zurückgekommen aus dem Flieger, die ganzen Zeitungen sagen, hier ist alles fürchterlich und das Land geht den Bach herunter, aber der Flughafen ist perfekt, die Luft ist gut, das Wasser ist sauber, das Essen hat eine hohe Qualität, du fühlst dich sicher. Also es ist schon auf einem verdammt hohen Niveau hier. Und ich glaube, den Fehler, den wir halt nicht machen oder den ich nicht machen möchte, ist jetzt zu sagen, das ist doch blöd, wie die das machen. Ich sehe schon die Kommentarspalte, da ist doch jeder bettelarm oder alles verdreckt, so können wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber man muss halt auch immer sehen, wie war es denn bei uns vor ein oder zwei Generationen, als Deutschland an dem Punkt war, was die Wirtschaftskraft anging. Und wenn du halt noch in einer Situation bist, wo der Medianverdiener $4 am Tag zur Verfügung hat, dann zählt für dich sehr stark eben der Preis, die Erschwinglichkeit. Und erst später kommen dann solche Themen wie Lärmschutz, Umweltschutz und so weiter immer mehr in den Fokus. Und das ist halt die Entwicklung, die ein Land durchgehen muss.
Ja, also wir haben Land, was sich auf Basis dessen, wo es jetzt angekommen ist, noch diverse Male verdoppeln kann, ohne das europäische, das deutsche oder das Niveau anderer Industrienationen zu erreichen. Wir haben eine stabile Demokratie seit den 50er Jahren. Wir haben eine sehr, sehr junge Bevölkerung, 28 als Medianalter gegenüber in Deutschland 48. Und also auch das nochmal zum Vergegenwärtigen, worüber reden wir hier? Wir reden über 1,4 Milliarden Menschen. Und wenn man sie jetzt mal so unterstellt, da wird wahrscheinlich, Lebenserwartung ist im Moment 71 Jahre alt, und man geht einfach mal mit 70 Jahren ran, dann heißt das nichts anderes, als dass wir jedes Jahr über 20 Millionen Menschen reden, die auch wieder neu mit dazukommen, die neu geboren werden. Fertilität ist aktuell so, dass eine Frau im Schnitt so bei 2,1 Kindern angekommen ist, stark gefallen.
Und da muss ich kurz ein, weil das ist ja mal reinreden, weil das ist nämlich ja wieder der Einwand in der Kommentarspalte, den ich schon vor mir sehe, ja, total überbevölkert. Aber schau dir mal an, wie sich die Dinge verändert haben in den letzten Jahrzehnten. Wir sind jetzt bei 2,0 Kindern pro Frau angekommen. Wir hatten schon so einen kleinen Austausch vorab, als ich noch im Zug war. Ich habe gesagt, das ist doch perfekt. Jetzt wird sich die Bevölkerung langfristig einpendeln. Genau. Du hast gesagt, eigentlich braucht man 2,1, damit
das... Das war das Flugscheißermodus. Das war, muss ja dann auch sein.
Das ist auch richtig, was du sagst. Da gibt es ja auch noch eine Begründung dafür. Aber ich meine nur dieses Argument, komplett übervölkert und wird immer noch schlimmer, zieht nicht, weil wir haben mittlerweile eine Situation, dass eine Frau im Durchschnitt 2 Kinder bekommt und sich damit die Bevölkerung einpendeln wird auf einem Niveau.
Und das ist ja eine der Kernaussagen von Hans Roslings Buch. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber Hans Rosling hat ein Buch geschrieben, wo es eben auch um die Fortschrittsthematiken geht, um die Weiterentwicklung. Und er hat schon längere Zeit, also er ist leider schon tot, aber als er dieses Buch geschrieben hat, hat er auch schon gesagt, dass sich dieses Bevölkerungswachstum irgendwann einpendeln wird, weil weltweit klar wird, dass nur das Thema Kinder in die Welt setzen jetzt nicht den Lebensstandard mehr sichert, dass es auch nicht mehr nötig ist, weil sich Dinge weiterentwickeln. Und da ist der letzte Kontinent, wo das im Grunde genommen noch ansteht und wo auch noch Rückgänge bei der Geburtenrate zu erwarten in den nächsten 10, 20 Jahren, eben Afrika. Afrika ist aber heute nicht Thema. Thema ist Indien, und da waren wir gerade stehen geblieben bei den 20 Millionen, die jedes Jahr geboren werden. Und der ganz große Teil davon, der will mit diesem Land wachsen, der will nach vorne kommen, der will vorankommen. Das heißt, man hat jedes Jahr, die werden ja dann älter, und irgendwann kommen diese 20 Millionen eben auch aus der Schule raus, gehen in Unternehmen oder gehen in Hochschulen rein. Irgendwann kommen sie aber auch aus den Hochschulen raus. Und das heißt, man kann im Grunde genommen sagen, dass jedes Jahr 6-mal Berlin in jung, in fleißig und in gut ausgebildet neu auf den Arbeitsmarkt kommt. Und das ist eben etwas, was eben auch diese Wachstumsthese, was so für die Aufrechterhaltung dieser Wachstumsthese auch notwendig ist. Da kommt permanent neues Personal nach, die diesen Wachstumshunger dann eben die Personallücken des Wachstumshungers reingehen können.
Und das ist aber auch ein Problem, weil das bedeutet, es müssen jetzt ganz schnell ganz viele Arbeitsplätze geschaffen werden.
Und immer weiter.
So, aber es hat auch den Vorteil, du hast jetzt noch nicht diesen Sozialstaat wie in Deutschland, dass immer weniger Arbeitende immer mehr im Rentenalter versorgen müssen. Also diese Probleme hast du noch nicht. Aber du musst natürlich die Arbeitsplätze schnell genug ausbauen, damit hier keine große Arbeitslosigkeit entsteht. Und ein großer Vorteil ist da, wir hatten das Thema vorhin schon kurz, die englische Sprache, ja, die gerade bei den Jungen, ja, Gebildeten extrem verbreitet ist, auch mit der Geschichte Großbritanniens und in Kombination mit dem geopolitischen Rückenwind. Wir haben eine Demokratie. Jede Firma, die aktuell nur in China produziert, muss sich die Frage stellen, was passiert, wenn eines Tages die Chinesen, hoffentlich wird das nicht so kommen, aber was ist, wenn sie doch mal Taiwan angreifen und es dann Sanktionen gibt und du einfach abhängig bist von der chinesischen Lieferkette, kannst du überhaupt noch existieren als Firma? Also musst du dich diversifizieren, auch in der Produktion. Und da bietet sich Indien halt sehr gut an, weil du andere Verhältnisse hast. Sie sind erst einmal grundsätzlich eher den anderen Demokratien zugeneigt. Sie spielen aber jetzt noch nicht groß auf der Weltbühne mit, wie das Russland gerade wieder macht oder Amerika, China ja auch mehr und mehr. So, sie sind eher neutral positioniert. Natürlich, wenn eines der Nachbarländer ein Problem hat, dann unterstützen sie auch. Aber sie versuchen eben ihr eigenes Land nach vorne zu bringen. Ja, und wir haben aber definitiv nicht das Problem der Diktatur. Und dazu kommt jetzt das Thema englische Sprache, neben dem geopolitischen Rückenwind, dass sie und die Digitalisierungsaffinität, dass sie ein riesiges IT-Cluster aufgebaut haben. Um das mal ein bisschen zu erklären. Allein in der Stadt Bangalore, ja, das ist so ein bisschen, wird immer als Silicon Valley Indiens bezeichnet, ist nicht ganz fair, weil technologisch sind die Amis natürlich voraus. Aber was die Ausbildung und die Zahl der Arbeitskräfte angeht und das Lohnniveau, ist es extrem wettbewerbsfähig. Du hast dort mehr als 3 Millionen Entwickler allein in einer einzigen Stadt. Und Beispiel Finanzszene, dieser Blog, der immer über die Banken und Fintech-Branche berichtet, hat geschrieben, dass die Deutsche Bank innerhalb kurzer Zeit 8000 Leute dort eingestellt hat. Und zwar nicht nur zum Einscannen oder im Callcenter, sondern auch regulatorische Aufgaben, irgendwelche Kreditprüfungen. Ja, und ich habe auch hier natürlich einige Freunde, die in der Steuerberatung bei großen, da gibt es ja 4 große Kanzleien, arbeiten, was da mittlerweile in Indien abläuft. Ja, ich bin nach Bangalore gegangen, du fährst mit dem Taxi vom Flughafen zum Stadtzentrum, links und rechts ein moderner Büroturm nach dem anderen, wo die ganzen Logos von S&P 500 der Reihe nach abgeklappert werden. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Ja? Und die Überlegung ist ganz einfach, du hast eine junge, motivierte, gebildete Bevölkerung in Bangalore und egal, ob du jetzt 1.000, 10.000 oder noch mehr Arbeitsplätze benötigst, das kannst du innerhalb weniger Monate aufbauen. Mhm. Und das Ganze zu einem Lohnniveau, das gibt es jetzt verschiedene Quellen, aber das nach meinen Erfahrungen, was ich mitbekommen habe, was die Leute dort verdienen, etwa 80% niedriger ist als in den Vereinigten Staaten. Und das ist natürlich ein ganz klarer Cost-Cutting-Case dann, wenn du in Amerika A, keine Entwickler mehr bekommst und B, die mehrere hunderttausend Dollar pro Jahr haben wollen, dann kriegst du da ein motiviertes Team für einen Bruchteil, dann wird diese Entwicklung voraussichtlich sich so fortsetzen. Und da kommen mittlerweile über 100 Milliarden Dollar pro Jahr an Exporteinnahmen aus diesem IT-Dienstleistungssektor in das Land hinein, ja, weil das wird ja dann vom Ausland nach Indien überwiesen, über die Löhne und so weiter und die Steuern, die dort abgeführt werden, und beginnt dort den Wirtschaftskreislauf anzuschieben. Das dreht sich ja dann x-mal im Land, weil wenn die Währung mal drin ist, so, und das sind halt so die Faktoren, die mich optimistisch stimmen, dass die Geschichte fortgeführt wird. Und wir haben schon kurz über Infrastruktur und Straßennetz gesprochen. Der Narendra Modi hat, seitdem er losgelegt hat im Jahr 2014, die staatlichen Investitionen in Straßen, Schienen, Stromleitungen, Hafenterminals, damit die Güter auch exportiert werden können, die hat er verzehnfacht in 10 Jahren. Wir sind jetzt auch da bei über 100 Milliarden Dollar im Jahr. Und jetzt so langsam kommt dieses Schwungrad halt mehr und mehr in Gang. Es gibt aber, wie gesagt, auch die Herausforderungen. Viele Länder sind ja erstmal ein bisschen aufgestiegen und dann wieder abgeflacht, gerade in Südamerika. Und die Hoffnung ist halt, dass das in Indien nicht so passiert, sondern dass dort das Wachstum relativ geradlinig durchläuft, weil es wird ja auch benötigt, das Wachstum. Na, sonst enden wir in dieser Arbeitslosigkeit. So. Und in der Vergangenheit hat das ja gut geklappt. Die Wachstumsraten sind sehr konstant, sind auch schnell aus dieser Covid-Krise wieder rausgekommen. Und es ist natürlich nicht garantiert, dass es immer so weitergehen wird, ist aber auch hier nicht garantiert. Oder in den USA, dass immer alles rosig bleibt.
Ich hab gehört, hier gab es hierzulande gab es auch schon Restrukturierungswellen und auch das Ruhrgebiet musste einige Sachen, die früher mit Kohle in Verbindung gesetzt wurden, dann irgendwie ändern. Und Dinge ändern sich, Industrien ziehen ab, kommen neu hinzu. Das ist so. IT-Cluster, haben wir schon gehört. War von mir erst ein bisschen später vorgesehen. Deswegen gehe ich nochmal in dem Leitfaden, den ich mir so aufgeschrieben habe, zurück. Jonathan, du hast vorhin schon gesagt, indischer Traum. Indischer Traum als Vokabel klingt erstmal schön und das ist natürlich auch in einem, dann in Verbindung mit dem amerikanischen Traum, löst sofort was aus. Und du hast vor allen Dingen auch so einen Begriff gegeben, den ich sehr schön fand, weil ich den in einem anderen Land, in Vietnam, selber so wahrgenommen habe, nämlich Marktstimmung, die du im Stadtleben, in der Stadtbevölkerung so wahrgenommen hast. Und was war für dich in den Situationen und an den Abenden, wo du da unterwegs warst, einfach so? Was war diese magische Stimmung, die du wahrgenommen hast?
Ich würde es mal ein bisschen vergleichen mit der Stimmung, die ich in Deutschland wahrnehme. Das heißt nicht, dass das auf jeden zutrifft. Ja, es wird ein bisschen unangenehm. Ich habe das Gefühl, wir sind satt geworden. Nicht im Magen, das werden wir nach der Currywurst zahlen, sondern satt im Sinne von, wir haben ein gewisses Niveau erreicht und jetzt
ein Wachstumsfonds.
Genau, und jetzt wird priorisiert, eben zum Beispiel die Freizeit oder früher in Rente zu gehen oder zu sagen, es hängt auch viel mit Anreizen zusammen. Ich bin der Meinung, wenn wir wollten, könnten wir sehr stark wachsen in Deutschland und Europa. Aber wenn du so viele Steuern und Sozialabgaben abgenommen bekommst, dann sagen die Leute, netto kommt doch kaum mehr was raus. Ein richtig schönes Haus kann ich mir sowieso nicht leisten. Also bleibe ich einfach beim jetzigen Job, wo ich es locker habe, Kopf abschalten kann nach der Arbeit. Und das ist auf individueller Ebene alles nachvollziehbar, dass Leute dann ihr finanzielles und aber auch das gesamte Leben so strukturiert. In Indien ist das halt komplett anders. Es gibt so ein bisschen die Einstellung, auch wenn du angestellt bist, gehörst du quasi dem Arbeitgeber. Das heißt, wenn der am Freitag um 5 Uhr sagt, so, ich brauche bis Montagmorgen diese Präsentation oder dieses Softwareprojekt oder was auch immer abgeschlossen, dann werden eben private Termine abgesagt und dann wird das gemacht. Wenn man bereit ist, Gas zu geben, man steht in einem riesigen Wettbewerb mit anderen gut qualifizierten Leuten und muss sich da natürlich auch immer wieder beweisen, wenn man vorankommen möchte. Oder die Leute sind bereit, die Stöcke zu wechseln, wenn es einen besseren Job gibt. Also sie lassen viel hinter sich, ihre Familie, ihr Freundeskreis, also sie sind sehr mobil. Oder sie gehen auch sehr stark ins Risiko. Es gibt von der Zahl der Unicorns, also Startups, die in den letzten Jahren gegründet worden sind, mehr als 1 Milliarde Dollar Bewertung erreicht haben. Das ist die Definition von dem Unicorn. Da gibt es über 70 und damit ist Indien auf der Nummer 3 weltweit, nach den USA und China. Und natürlich werden von diesen 70 Firmen auch viele pleite gehen, die werden verschwinden, aber ein paar werden auch 100.000 oder Millionen Jobs schaffen. So, und das heißt, das meine ich ein bisschen, wenn ich dann mit den Leuten abends spreche, die dort arbeiten in verschiedenen Jobs, dann erzählen die mir so Dinge wie, ist jetzt nur ein Beispiel, das ist jetzt kein Durchschnitt mehr, ich spreche jetzt von einzelnen Personen, ja, 48% meines Gehalts spare ich jeden Monat in Aktien, und zwar in indischen, weil ich daran glaube, dass das Land stark wird. Oder ich habe den Traum, mir hier eine Wohnung zu kaufen und dafür gebe ich jetzt nochmal extra Gas. Ja? Oder diese Samstagsarbeit, die du schon angesprochen hast. Und am Ende ist es halt so, wenn, und das war meine Überzeugung, wenn jeder an etwas arbeitet, dann wird das auch zur Realität. Und die Regierung legt halt keine Steine in den Weg, sondern versucht, die Barrieren wegzurollen. Und ich glaube, das ist das, was ich damit meine. Und du siehst es halt in den Gesichtern, dass eigentlich alle irgendwelche Träume haben, davon erzählen und darauf hinarbeiten.
Ja. Ja, das Leuchten in den Augen von Menschen, das sieht man in bestimmten Teilen Asiens in der Tat öfter. Und da ist es dann auch in Deutschland schön, wenn man ein Umfeld hat, wo dieses Leuchten eben auch da ist. Und dann macht auch das Arbeiten signifikant mehr Spaß, weil man eben merkt, dass da auch noch Kollegen, Kolleginnen mit dabei sind, die mit an diesem Strang ziehen, um dann weiterzukommen. Du hast den Ministerpräsidenten schon angesprochen, Modi. Da ist ja immer, da merkt man auch immer, wie unterschiedlich Demokratiebeurteilungen aus einer Außenperspektive sind. Da will ich gar nicht so sehr eigentlich drauf eingehen, sondern eher darauf eingehen, dass der ja auch mit dazu beigetragen hat und mit fortgesetzt hat, dass diese Ansiedlungen, so wie du sie bezeichnen hast, diese Outsourcing-Maßnahmen, die dann in Indien eben zu neuen Arbeiten führen. Wie siehst du das im Bereich der Verlagerung? Das kann ja auch mal Produktionsverlagerungen betreffen, aber es ist vor allen Dingen eben auch dieses ja auch nicht mit Terrace zu versehenen Outsourcing an Technikarbeitsplätzen nach Indien. Ist das etwas, was noch sehr lange weitergehen kann und wird? Oder ist da möglicherweise auch aus der politischen Perspektive irgendwie Störfeuer zu erwarten? Man weiß ja im Moment nicht, wo Störfeuer herkommt, aber China, USA, dann kann ja alles möglich sein.
Es hängt davon ab, was auf der Weltbühne passiert. Wenn China drastische Schritte gegenüber Taiwan einleitet, dann wird das natürlich in Indien zu einem sehr großen Boom führen, weil dann muss eine alternative Produktionsmöglichkeit sehr schnell geschaffen werden, aber auch in anderen asiatischen Staaten, nicht nur in Indien natürlich so. Wenn wir es ein bisschen unterteilen, diese ganze Dienstleistungsthematik, wo also kein Produkt hergestellt wird, sondern das Know-how in den Köpfen zählt, sei es in der IT-Entwicklung, im Callcenter oder auch in den Ingenieursberufen, das funktioniert ja schon extrem gut und ist ein Schwungrad, das immer weiterläuft. Mhm. Wenn wir über die Produktion sprechen, ist es ein bisschen schwieriger. Was jetzt hier erreicht wurde, ist eben dadurch, dass die Infrastruktur geschaffen wurde, kannst du Güter viel schneller durch das Land transportieren, zu viel geringeren Kosten. Das ist schon mal die Basis, um überhaupt das in Gang zu setzen. Nehmen wir mal das Beispiel Apple. Die haben ja angekündigt, etwa 1/4 der iPhones werden künftig in Indien produziert, nicht mehr in China. Jetzt ist aber die Wahrheit, dass das aktuell weitgehend einfach nur die Endmontage ist und die ganze Zuliefererkette, die da hinten dran hängt, die muss erst noch ins Land geholt werden. Das heißt, da ist schon noch ein weiter Weg zu gehen. Aber diese Produktion in Indien ist auch aus anderen Gründen interessant, weil sie da wiederum China ein bisschen nachmachen. Wenn du in das Land hinein also importierst, zum Beispiel in Europa produzierst und dann in Indien verkaufen möchtest, hast du einen hohen Zoll zu zahlen. Und das ist natürlich dann der Anreiz, wenn du sagst, die Kaufkraft ist groß genug geworden im Land, dass du die Produktion für den indischen Absatzmarkt nach Indien verlagerst. Und damit hat eben Apple auch sehr gute Erfahrungen gemacht, weil dann sind sie die Zölle umgangen, konnten dadurch den Preis senken und daraufhin ist der Umsatz in Indien, also die Zahl der iPhones und so weiter, die verkauft werden, sprunghaft hochgeschossen. So, und ich glaube, das ist ein Modell, was wir jetzt mehr und mehr sehen werden, dass man jetzt immer direkt Indien als zweites China bezeichnen möchte, was die industrielle Basis angeht. Das halte ich für unfair, weil China da einfach unglaublich stark ist.
Bleiben wir trotzdem mal im Moment auch noch bei der Geopolitik, weil das ist ja im Grunde so eine Situation, also da hat man hat Russland recht nah, man hat China recht nah, man hat auch noch Pakistan recht nah. Wie hast du so auch in deinen Gesprächen so möglicherweise die Streitigkeiten mit den drei großen Nachbarn wahrgenommen? Gibt es da was oder ist das eigentlich eine im Moment relativ entspannte Situation, die im Grunde genommen nur dadurch aufgelöst werden kann, wenn das von dir in dem Gespräch schon zweimal angesprochene Szenario einer Invasion Chinas in Taiwan zu wahrscheinlich weltweiten Verwerfungen auf der Sanktionskette führen würde. Aber ansonsten gibt es da andere Spannungen zwischen Indien, Russland, China, Pakistan?
Manche Privatanleger sagen immer, die BRICS-Staaten tun sich jetzt zusammen und lösen von heute auf morgen den Dollar ab. Daran glaube ich nicht, denn die ziehen nicht an einem Strang, sondern das sind ja alles stolze Nationen mit eigenen Plänen. Und die unterscheiden sich sehr stark voneinander. Also beispielsweise hier hängt ja die ganze junge Generation, ich war jetzt im Zug und dann in der S-Bahn, die hängt ja nur noch vor TikTok rum. Das ist ja eine chinesische Firma. In Indien ist das verboten, weil man nicht so sehr mit China zusammenarbeiten möchte. Und das ist natürlich eine riesige Chance für Meta mit Instagram, aber auch für die lokalen Unternehmen. Also da gibt es schon eine sehr starke Trennung.
Also das amerikanische Produkt, was ja einigermaßen vergleichbar, passiert auch kopiert ist, findet nicht verboten, aber genau. Das chinesische Produkt ist verboten.
Genau, und ähnlich ist es bei den Smartphones, die werden in der Regel in Indien hergestellt, da wird also nichts aus China in das Land importiert. Von den beiden Themen weiß ich das jetzt, bei den Autos ist es auch ähnlich. Und insofern schirmt das Land sich da schon ab, weil es natürlich nicht diese Dumpingpreise aus China haben möchte und dann wird die lokale Produktion kaputt gemacht. Also da gibt es durchaus einige Konflikte, übrigens auch Grenzkonflikte. Ich bin aber kein Geopolitik-Experte und kann das jetzt im Detail ausführen. Ja, mit Pakistan, das ist eine lange Geschichte. Das Land war ja erst eines und dann gab es ja diese Trennung. Die eine Religion...
Haben die Briten jetzt nicht so ganz optimal gelöst?
Und dann gab es eine Woche und ganz, ganz schlimme Geschichten.
Ja.
Auf jeden Fall jetzt, dann später gab es da auch so eine Art kleiner, kalter Krieg, als die beide zu Atommächten sich hochgerüstet haben. Also die Grenze ist wohl ziemlich streng kontrolliert. Das ist nicht wie von Deutschland nach Frankreich, dass Leute hin und her pendeln, sondern auch da ist der Austausch begrenzt. Aber wir haben jetzt hier keinen Krieg oder so derzeit, sondern es sind halt einfach... Staaten, die im Wettbewerb stehen, die beide Gas geben möchten und immer mal wieder über den anderen sprechen. Wenn es natürlich dann Cricket-Spiele zwischen Pakistan und Indien gibt, dann geht's ab. Also, aber ansonsten.
Hast du bei einem Cricket-Spiel?
Nein, das habe ich bisher nicht gemacht. Ansonsten vielleicht noch zu Russland, weil da gab's dann den Vorwurf, als es losging, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Mhm. Wir sollen das russische Öl nicht mehr kaufen, damit wir denen den Geldhahn zudrehen. Und dann hat Indien aber zu sehr niedrigen Preisen viel russisches Öl gekauft. Und dann ist wieder die westliche Perspektive, das können die doch nicht machen. Na, da unterstützen die den Putin, aber darum geht es Indien gar nicht. Also die halten das meiner Meinung nach nicht für gut, sondern es geht darum, du musst eine Bevölkerung, die $4 am Tag zur Verfügung hat und jetzt mobil wird über Zweiräder, Dreiräder, Autos und so weiter, die muss sich das Ganze leisten können, sonst kommst du wieder in die Armut zurück. Ja, die sind nicht auf einem Wohlstandsniveau, wo sie Einbußen in Kauf nehmen können. Und daher müssen sie sozusagen immer beim preiswertesten Anbieter das Öl kaufen, was sie importieren müssen, weil ansonsten hast du im Land riesige Probleme und das ist halt da der Hintergrund gewesen. Und wenn wir an einem wirtschaftlichen Punkt sein würden, wo Indien gerade ist, dann hätten wir die Frage auch nicht so beantwortet, wie wir das jetzt gemacht haben.
Nein, da werden ja diverse Fragen sehr gerne so beantwortet, wie es der eigenen auch geopolitischen, binnenpolitischen und eben auch außenpolitischen Situation am besten passt. Und dass Indien sich dann darum nicht so richtig schert, dass da aus ihrer Perspektive, zudem auch in einem sehr, sehr kleinen Gebiet in Europa, da gerade irgendwas los ist, ist aus deren Perspektive und wenn man dann entsprechend günstige Angebote bekommt, eben auch verständlich. Und das haben wir Deutschen ja lustigerweise mit dem russischen Gas auch lange so gemacht.
Und es wird dann auch nochmal zwischenverpackt in einem anderen Land und dann wieder mit Aufschlag. Aber ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, wie genau die aktuellen Ströme sind von russischem Öl und Gas, wie viel da noch ankommt, indirekt oder auch nicht mehr in Europa auf jeden Fall. Finde ich es halt immer falsch, diese Perspektive einzunehmen. Wir haben den Anspruch, alles richtig zu machen und wir machen alles richtig. Und
ja, wir haben ja nicht nur den Anspruch, alles richtig zu machen, wir machen ja alles richtig.
Das ist halt aus meiner Sicht hier sozusagen die falsche Perspektive.
Ja. Reden wir über zusätzliche Wachstumsfelder. Wir haben IT-Cluster schon durch, die anderen Sachen. Dann gibt es ja bei Indien gibt es ja so ein paar Spezialitäten. Also einmal, du hast es schon gesagt, Startups, vielleicht hast du da noch ein paar Statements zu. Das Zweite, was im Grunde genommen jeder kennt, von den aus unserer Perspektive total lustigen Bildern, die aus Bollywood so kommen. Was ist da so los? Und was in Indien jetzt eben auch losgeht und mit einem interessanten Pricing auch versehen ist, ist das Thema medizinischer Tourismus. Also das sind so drei Zusatzelemente, die auch noch für das Ohr vielleicht noch was ganz Geeignetes sind und dann eben auch gleich zum Sehen, wenn wir die Preistabelle einblenden. Aber was hat es mit den drei Sachen als zusätzliche Wachstumstreiber so auf sich?
Ich lege mal los mit Startups und zwar mit einem Beispiel. In Indien ist Uber sehr verbreitet, aus Amerika, aber eben auch Ola. Und das ist der lokale Anbieter, der sogar mehr Marktanteile hat, hängt jetzt wieder von Stadt zu Stadt oder vom Jahr ab, indem man das betrachtet. Aber generell gesprochen ist Ola genauso groß wie Uber und es ist der lokale Anbieter und du kannst dir halt... wenn du eine Stunde durch die Stadt fährst, kostet das im Schnitt 7 €, würde ich sagen. Also eine halbstündige Taxifahrt dann 3,50 €. Und ist halt sehr interessant, weil jetzt denken wir mal an die Stadt Bangalore. Da gibt es jetzt ein paar Millionen Leute, die bei den US-S&P 500-Firmen, bei den deutschen Blue-Chip-Firmen angestellt sind, für indische Verhältnisse mit sehr guten Bezahlungen. So kommt über ihr Gehalt erst einmal das Geld in die Stadt. Und jetzt, wenn du so viel Geld hast in Indien, ja, und viele Dinge sehr günstig sind, möchtest du natürlich einen Komfort haben. Also wird dann, wenn du selbst mal zum Flughafen musst, eben dein eigenes Taxi gebucht und dann ist der Fahrer aber vielleicht jemand, der eben keine IT-Ausbildung hat und bekommt dann aber diese, weiß nicht, die Hälfte oder so von den $7 ab und so geht das Land dann in die, oder das Geld in die allgemeine Bevölkerung über, in verschiedenen Schritten. Ja, und deswegen, ich finde das ganz interessant, das sind hunderttausende Leute, vielleicht das Land hinweg sogar Millionen Leute, verdienen dadurch ihr Geld. Und da ist mir also aufgefallen, es ist halt alles sehr digital. Egal wo du bist, du kannst alles jederzeit mit so einem QR-Code, mit Apps, mit der Karte zahlen. Hier in Deutschland traue ich mich ohne Bargeld ja nicht aus der Haustür weitergehen. Also in solchen Themen sind die sehr weit. Und immer so um Digitalisierung geht, das mal zu den Startups. Und dann hatten wir noch das Thema Bollywood. Aktuell von den Dollarbeträgen noch nicht groß, aber natürlich die Zahl der Schauspieler, die Zahl der Kreativen dort.
1800 Filme.
Pro Jahr. Ja, also es ist riesig. Es wird natürlich viel noch für das Land selbst produziert, aber das wird mehr und mehr auch sozusagen dann über Netflix und solche Plattformen einfach mal eingestellt und plötzlich wird es doch zu einem Hit weltweit. Und da gibt es halt so eine Prognose, dass in 20 Jahren die indische Filmindustrie vielleicht Hollywood überholen kann. Ja. Und dann hatten wir noch das letzte Thema, medizinischer Tourismus. Ich meine, das sind ganz viele kleine Elemente und Kusselsteine, die wir gerade anschauen.
Das Bild mit der Preistabelle haben wir jetzt eingeblendet.
Ja. Ich denke halt, man sieht das ja beispielsweise an der Türkei sehr schön, dass die eine oder andere Person dann mit strahlend weißen Zähnen oder wieder mit Haaren zurückkommt. Und in Indien ist es halt auch so, dass die für unsere Verhältnisse die Behandlungen, die extrem preiswert sind. Gegenüber dem US-Preisniveau hast du oftmals 90-95% Abschlag. Und für uns ist das jetzt doch egal, Tobi. Wir haben eine gute Krankenversorgung, egal ob gesetzlich oder privat. Auch hier kann man kritisieren. Aber alles in allem haben wir eine gute Krankenversorgung. Aber es gibt in Amerika auch viele, viele Leute, die sich das eben nicht leisten können, wenn sie nicht krankenversichert sind. Und dann, bevor du $100,000 zahlst, die du nicht hast, ist es eben eine Option, dann auch mal durch die Welt zu reisen. Und zwar nicht als Tourist, sondern als medizinischer Tourist. Wenn halt die Hüfte oder das Knie oder was auch immer Probleme macht.
Das sind schon krasse Sachen, ne? So eine Hard-Bypass-Geschichte statt $123,000, die es in den USA kostet, in Indien eben 7.900. Wir müssen ja auch ein paar Zahlen mal für die Podcast-Zuhörer dann mit reinhauen. Und da sind letterweise eben auch die Preise in Thailand, was da ja auch relativ stark ist mit drin. Singapur ist mit aufgeführt, was mich, also bei einem Hip-Replacement, also einer neuen Hüfte, die eingesetzt wird. Und das ist schon ganz spannend. Die Preise gehen immer mal durch. USA $40,000. In Indien $7,200. Wenn man das in Malaysia machen lässt, sind es $8,000. Mexiko $13,500. Türkei $13,900. Was dann eben das Doppelte von dem Preis ist, was es in Indien bedeutet. Mexiko ist natürlich ein ganz geiler Preis, weil man aus den USA ja relativ schnell in der Regel da ist.
Ist halt nur die Frage, ob du die Hüfte dann verzollen musst, wenn du zurückfliegst.
Das ist eine gute Frage. Das
importierst du
ja
eigentlich.
Ja, genau. Du importierst dich selber mit einer neuen Hüfte. Singapur 13.900 hat mich sehr überrascht. Also die Singapur-Spalte generell fand ich sehr, sehr überraschend. Wenn ihr das als Podcast hört, dann ist in den Shownotes auch der Beitrag von Jonathan verlinkt. Da könnt ihr raufklicken, da blättert er dann einfach ans Ende des ersten Drittels. Da ist diese Tabelle, damit ihr auch alles seht. Also Kniereparatur, eine In-Vitro-Fertilization, Angioplastie. Ja, da wäre jetzt schön, wenn Christian hier wäre. Der könnte wahrscheinlich sofort sagen, was eine Angioplastie ist. Ich kriege sie mal sauber übersetzt. Also, Hip Replacement, dann machen wir noch zu Ende. Die Hüfte, was ja in Deutschland auch eine wirklich häufig durchgeführte Operation ist. In Thailand $17,000, in Singapur nur $13,900. Was mich wirklich sehr überrascht. Aber das ist dann eben an der Stelle überraschend. Also von daher, das sind Preisunterschiede. Leider steht Europa nicht da. Aber ist egal, brauche ich gar nicht drüber spekulieren. Auf jeden Fall sind hier dramatische Einsparmöglichkeiten drin, dass man beispielsweise für irgendwelche gesundheitsfördernden, Lebensqualität erhöhenden Operationen 80% weniger zahlt als im Land of the Free.
Ja. Wo ich fand es jetzt ganz anschaulich hier, auch mal mit den Zahlen. Zur Einordnung oder zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass beispielsweise das IT-Cluster für den Aufstieg und für den Verbesserung der Lebensstandards viel relevanter ist als jetzt beispielsweise dieser medizinische Tourismus. Aber es ist halt so ein Puzzleteil, ja, von dem wir jetzt ja einige hatten, um das mal ein bisschen zu verstehen, wie ein Land eigentlich nach vorne kommen kann. Und das große Ziel der indischen Regierung ist es ja im Jahr 2047, 100 Jahre Unabhängigkeit, dann zu sagen, wir haben 30, jetzt muss ich aufpassen, Billionen Dollar, aber nach deutscher Billion, an Wirtschaftsleistung, denn dann hätten sie etwa 20.000 pro Kopf und Jahr und sind damit schon ein gutes Stück vorangekommen. China ist aktuell bei etwa 12.000 oder 13.000. Also so hätten sie dann etwa die Hälfte zu einer Industrienation oder zu unserem Standard hinter sich. Das sind jetzt noch etwas mehr als 20 Jahre, das ist ambitioniert, aber wir sind ja durchgegangen, wie jetzt die ganzen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, sei das die Infrastruktur, sei das diese verschiedenen Schwungräder wie das IT-Cluster, wo das Land einfach im weltweiten Wettbewerb konkurrenzfähig ist, es ausbauen möchte, ausbauen kann und es halt nachhaltige Wachstumstreiber gibt.
Und jetzt haben wir 50 Minuten hinter uns und jetzt ist es dann auch mal Zeit, die Leute zu begrüßen, die nach der Einleitung sofort den ganzen Indien-Teil übersprungen haben, um zu sagen, ja, glaube ich dran, weiß ich alles und so weiter, interessiert mich auch nicht so sehr. Auch in Ordnung, dafür sind die Sprungmarken ja da. Schön, dass ihr da seid. Ich würde euch ja trotzdem empfehlen, den Teil, den ihr möglicherweise verpasst habt, dann nochmal zu hören. Und allen anderen sei jetzt gesagt, jetzt geht's los mit dem Thema Investitionsmöglichkeiten. Und da fangen wir natürlich bei unserem Liebchen-Thema an, nämlich zunächst mal einer möglichen Abdeckung in ETFs. Aber bevor wir zu den ETFs kommen, bevor wir das Produkt auswählen, wollen wir eine andere Frage mal ein bisschen diskutieren, nämlich in welcher Gewichtung sollte eigentlich ein Indien-Anteil in einem Portfolio enthalten sein? Und dazu gibt es dann eben ein paar Zahlen, die die unterschiedlichen Ausprägungen von Indien auch zeigen. Und die 1,4 Milliarden habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Und das war ja dann auch in unserem gestrigen Vorgespräch so mein erstes Ding. Taschenrechner, 8 Millionen, ne, so. Also du hast die Zahl hier präziser ausgerechnet. 17,8% ist der Anteil der indischen Bevölkerung an der Gesamtweltbevölkerung. Und das ist schon mal eine Vorwegnahme. Das wäre so dann das ganz, ganz klare Maximum für eine Indien-Gewichtung, die wir hier haben. Aber es kommen noch ein paar andere, deutlich niedrige Zahlen. Und du hast dir als erstes eigentlich mal angeguckt, wie ist denn eigentlich die Ist-Situation von indischen Unternehmen in dem Weltindex?
Genau, weil das ist ja ein Standardprodukt, das viele Anleger in ihrem Depot haben. Es gibt die reinen Passivinvestoren, es gibt aber auch so Leute, die sagen, ich mache eine Core-Satellite-Strategie, so einen global diversifizierten ETF ist meine Basis und dann kommen da meine Value-Aktien drumherum. Und da ist es erstmal für die Bestandsaufnahme ganz hilfreich zu sehen, wie viel Indien habe ich eigentlich in dem globalen ETF schon drin. Ich habe mal ein Beispiel rausgepickt, den FTSE All World von Vanguard. Da liegen wir aktuell bei 2,1% Ländergewichtung. Das heißt, wenn du jetzt 50.000 Euro in dem ETF hast, dann hast du etwa 1.000 Euro Indien oder in die indische Wirtschaft investierst und profitierst davon. Das wird sich natürlich im Laufe der Jahre und vor allen Dingen Jahrzehnte ändern, denn wenn das Land stark wächst, bedeutet das ja nichts anderes. Das BIP ist immer die Summe der ganzen Wertschöpfung, die in einem Land stattfindet in dem Jahr, dass die Unternehmen, die dann diese Wertschöpfung erbringen, mehr Umsätze und dann auch mehr Gewinne haben und dann wird sich eben so dieser Anteil an der weltweiten Marktkapitalisierung immer weiter erhöhen und dann fährst du automatisch hoch, du bist also komplett passiv unterwegs und wirklich im Einklang mit dem Wirtschaftsausschwung wird das Land dann immer wichtiger werden, auch in dem Depot. Ja, das ist hier der große Vorteil, dass man es wirklich als passiven Ansatz fahren kann.
Du hast jetzt 2,1% gesagt. Ich habe mal dazu auch den Scalable MSCI All Country World rausgesucht, den man da mit X-Trackers gebaut hat. Und wenn wir da mal bei Just ETF auf die Zusammensetzung klicken, dann dann schauen wir in den Top 10 vergeblich danach, wie groß die Gewichtung von Indien ist. Die sind da nämlich nicht da, also sind unter 1,94%, also sind hinter Taiwan von der Gewichtung. Also ein sehr, 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 sehr kleiner Teil, wenn man sich mal nur auf ein ETF konzentriert. Aber es gibt ja noch andere Ansätze. Und das Interessante wird jetzt sein, du bringst quasi zwei Zahlen mit für den Anteil der indischen Wirtschaft an der Weltwirtschaft. Und zwei Zahlen deswegen, weil da eben auch noch so ein bisschen die Schattenwirtschaft mit eingerechnet wird.
Genau, also wenn man den Anteil am Welt-BIP anschaut, also wir haben jetzt gerade den Ist-Stand gehabt an einem globalen ETF, ungefähr 2% der Scalable.
Und da sind wir bei Kapitalisierungsgewicht.
Genau, der wird wahrscheinlich bei 1,8 sein oder so. Genau. Aber wir sind bei um die 2% in global diversifizierten ETFs. Der Anteil am BIP, also Indiens an der Weltwirtschaftsleistung, ist bei etwas über 3%. Und jetzt kann man aber oder muss man eigentlich das Welt-BIP ja noch um die Preisunterschiede bereinigen. Na, da gibt es ja auch diesen Big Mac-Index, das halt Big Mac in einem Land.
Na, generell,
das anderen,
diverse Kauf.
Genau, so, und so. Wenn, die Preise sind einfach für fast jedes Gut viel niedriger dort. Das heißt, wenn du das angleichst an seinen Weltstandard, dann springt das BIP schon auf 10%. Wobei hier jetzt zusätzlich in diese Quelle auch noch die Schattenwirtschaft eingerechnet wurde. Denn es ist nach wie vor noch ein Problem aus dieser sozialistischen Zeit der 50er bis 80er Jahre, dass es halt nicht darum ging, die besten Produkte oder den besten Kundenservice zu haben als Firma, sondern die besten Kontakte zur Regierung. Denn dann hast du die Genehmigung bekommen, dann konntest du wirtschaften, weil der Staat das so sehr gelenkt hat. Ja, und das ist halt noch übrig geblieben, weil da immer noch viele Leute sehr viel verdienen über eine Schattenwirtschaft, über Korruption und andere Dinge. Und insofern, wenn man das mal danach bemisst, sind wir eben schon bei 10% Anteil am Welt-BIP. Und zwischen diesen Polen, 2% globale ETF, 3% Welt-BIP, 10% bereinigter Anteil am Welt-BIP und 18% an der Bevölkerung, könnte man den Indien-Anteil strukturieren. Wobei ich persönlich lieber noch nicht auf 18% gehen würde. Es ist noch ein Schwellenland, wir werden sicherlich auch noch über Risiken sprechen.
Ja,
los. So, da würde ich mich unwohl fühlen, auch nachdem ich zweimal vor Ort gewesen bin. So, ich würde mich wahrscheinlich relativ nah an dem Welt-BIP-Anteil bewegen, also um die 3% im Depot. Das halte ich für angemessen. In der Region bewege ich mich auch persönlich. Würde da noch nicht jetzt auf 10 oder sogar 18% gehen.
Ja, ja, Indien habe ich ja gesagt, habe ich auch im Depot 450% Performance seit 2008. Diese Position nimmt ungefähr 1% meines liquiden Nettovermögens ein. Und wir haben ja dann hier auch schon mal ein kleines bisschen Indien-Position zugekauft. Welche Aktie das ist, seht ihr am kommenden Dienstag, weil da werden wir die erst für euch besprechen. Wir besprechen die natürlich gleich hier, aber ich sehe ja hier schon, dass unser Zähler so weit rausragt, dass wir da noch einen Break machen werden, um in aller Ruhe die eine Aktie zu besprechen, die Jonathan hier schon mal vorgestellt hat, die ich dann auch gekauft habe, um da ein Update zu geben, wie es da steht und wie wir es weiter sehen und möglicherweise eben auch kaufen. Aber was wir hier jetzt erstmal sehen, ist dann die Übersicht, also ich bin bei 1% und ich finde diese Argumentation eigentlich ganz schön, weil sie eben auch in mein Szenario ganz gut reinpasst. Dem Buffett-Ausspruch, don't bet against America, etwas entgegenzusetzen, was ich dann eben formuliere als don't bet against the rest of the world, weil 400 Millionen Konsumenten, die in einem hochverschuldeten Land selber hochverschuldet leben, sind das eine. Das kann alles noch eine ganze Weile gut gehen, alles schön. Meine Vorbehalte gegenüber diversen Dingen in den USA kennen die meisten von euch. Und von daher ist die ein oder andere Höhergewichtung in solchen Nationen wie Indien eben schon wahrscheinlich. Und wenn man das machen will, dann wollen wir uns mal ein bisschen dem Thema annähern. Was ich bei Just ETF gemacht habe, ich kommentiere das für die Podcast-Hörer ein bisschen mit, ist, dass ich im Bereich der Suche einfach mal eingegeben habe, ich will nach Aktien suchen. Bei Indien kann ich, also bei Region kann ich Indien auswählen und bekomme dann 10 Produkte angezeigt, von denen ja da auch welche dabei sind, wie der Hahn-ETF, der ist bestimmt ganz spannend, aber den blenden wir hier natürlich aus, weil es da um ein klares thematisches Indien-Internet-Investment geht. Da sagen wir jetzt, also jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Verkleistert sind wir jetzt hier noch nicht angekommen, dass wir diese Kleinstgewichtung dann möglicherweise mit reinnehmen wollen. Aber ich sortiere einfach mal das Ganze nach Datum der Auflage, weil da sieht man dann eben auch, wie lange einzelne ETFs schon am Markt sind. Und man sieht übrigens auch, als könnte man dabei zugucken, relativ hohe Kosten. Denn die ersten drei Indien-ETFs, die drei ältesten Indien-ETFs, die sind alle mit einem TER versehen oder mit einer TER von 0,85%. Auch meiner, denn das ist der, den ich im Bestand habe. Und den gucken wir uns dann auch gleich nochmal in der Übersicht, wo wir verschiedene Produkte miteinander vergleichen, an. Also bei mir ist es der Xtrackers Nifty 50. Ein ETF, der Swap-basiert ist, wo man dann in der Darstellung auf der Just-ETF-Seite auch sofort wieder diese typischen Probleme hat, dass man nicht nachgucken kann, wie eigentlich die Aufteilung ist, weil die Performance wird hier über einen Swap, also einen Zahlungsausgleich zwischen Banken hergestellt, der dann die Entwicklung des Nifty 50 abbildet, aber in dem Fonds selber sind ganz andere Aktien enthalten. Vertiefen wir jetzt hier nicht. Ich habe damit gar keine Probleme mit solchen Swap-Geschichten. Ich weiß aus dem Artikel von Jonathan, dass er da ein bisschen andere Vorlieben hat. Warum, kann er gleich sagen? Denn von dir kommen ja die beiden, die du in deinem Artikel etwas ausführlicher vorgestellt hast. Da haben wir den Franklin FTSE India und wir haben den iShares, also das Indien-Flaggschiff im Grunde genommen. 4,7 Milliarden Euro sind da investiert. Kosten sind ein bisschen günstiger geworden, als iShares dieses Produkt gemacht hat, nämlich bei 0,65. Aber den Kostenbreaker haben wir mit dem Franklin und auch einem zweiten X-Trackers ETF, die beide nur 0,19% kosten. Du hast dich für den Franklin auch entschieden, weil dir vollständige Replikation eben einigermaßen wichtig zu sein scheint.
Ja, finde ich jetzt interessant. Jetzt hast du gesagt, in welchem du drin bist, in welchem indischen ETF. Ist ja auch logisch, weil du hast nach Auflagedatum sortiert und du hast dir 2008...
Ich bin ja schon alter Mann.
Genau, das ist ja 2008 die Frage.
Aber auch in Deutschland bin ich ein alter Mann. Du müsstest mir ja nur in Indien...
Ja, ich muss nach Indien reisen, um ein alter Mann zu sein. Und das heißt, du hattest damals noch gar nicht so viel Auswahl, aber das ist mit Sicherheit in der Lokalbevölkerung sehr beliebt, der Nifty 50 Index, weil da wohl die 50 heißesten...
Du, das ist ja vollkommen okay. Also diese Entwicklung ist in Ordnung. Die werden wir gleich sehen. Die kommen auch relativ den beiden anderen nahe, aber kann eben nicht ganz mithalten. Also es ist das performance-technisch schlechtere Produkt. Und du hast eben zwei neuere genommen, die einmal, also du hast den größten genommen, der da ist, und den zweitgrößten, wie ich jetzt gerade sehe. Genau. Und wir haben den günstigsten, 0,19% eben auch mit
dabei. Und wir haben auch welche, die wirklich direkt in den Aktien investiert sind und das nicht über ein Tauschgeschäft machen. Mhm. Also das sind, glaube ich, die Unterschiede. Und ja, so bin ich herangegangen. Hier gibt es sicherlich, der eine oder andere Zuschauer, eine andere Vorliebe. Aber mir ist immer wichtig, dass ein ETF möglichst groß ist, damit diese Verschmelzungen oder Schließungen, die Steuerevents auslösen, damit die unwahrscheinlicher werden.
Grüße gehen raus an Amundi, die Zusammenlegung. Weltmeister vor dem Herrn. Das haben sie übrigens gemeinsam, Amundi, mit dem Vorgänger, den sie ja übernommen haben, mit Luxor. Die waren auch Zusammenlegung Weltmeister.
Deswegen vielleicht Vanguard gar nicht so schlecht, weil wir eine Genossenschaft haben, wo das zumindest mal unwahrscheinlich ist, dass die mal übernommen werden. Aber hier haben wir jetzt die Wahl eben zwischen
iShares. Vanguard beispielsweise gar nicht drin.
Ja,
Vanguard hat nichts Indisches, was in dieser Datenbank ist.
So, also aber in dem iShares sind jetzt 5 Milliarden drin. Also wie wahrscheinlich ist es, dass der ETF geschlossen ist? Bei der Gebührenquote nicht. Da ist eher wahrscheinlich, dass die eine oder andere Party stattfindet von den Fondsmanagern, die diesen Fonds managen. Und das war halt mein Vorgehen. Ich schaue nach Fonds, die möglichst viel investiertes Volumen haben, möglichst preiswert sind und den Index direkt abbilden.
Und vor allen Dingen ist es auch ein ETF, wo man sich dann auch an einer ganz ordentlichen langfristig vorliegen. Also 5 Jahre ist dann ja schon mal was, wo man sich Dinge angucken kann und wo man dann eben auch sehen kann, wie sich diese ETFs entwickelt haben. Diese drei hier erstmal in der Einjahresgrafik, aber wir gehen mal hier ganz klar auf das Maximum, was natürlich an dem letzten Emissionsdatum eines der drei ETFs ausgerichtet ist. Das war dann hier eben so im Bereich, wann geht's hier los? Irgendwann im Juni 2019, da geht's los und wir sehen, dass es hier eben so ist, dass der Nifty 50 seit diesem Zeitpunkt so um 64% zugelegt hat und die beiden anderen liegen extrem nah beieinander, obwohl es ist doch ein bisschen mehr in der Endauswertung. 70% hat der iShares zugelegt in dieser längsten Betrachtung. Macht diese Betrachtung aber bitte auch gerne selber und wählt euren Zeitraum aus. Ich gehe gleich nochmal auf einen anderen. Und 74% hat was müsste es jetzt sein? Der Franklin, der
genau,
ist übrigens noch übrig gewesen. Ich gehe jetzt mal auf eine 3-Jahres-Betrachtung, weil da haben wir dann auch nochmal in irgendeiner Form sichtbare Geschichten, wie es hier eben so aussieht. Und da ist es eben so, dass auf einem 3-Jahres-Vergleich der Franklin mit 30%, der iShares mit 25% und wo ist meiner?
Ganz oben.
Warte, schauen. Nein. Da bin ich im Moment gerade nicht feinfühlig genug. Also die liegen auf jeden Fall so nah
bei. Die liegen alle bei um die
30. Dass es eigentlich egal ist und das, was jetzt auch nicht zusätzlich...
So ist das auch. Und ich glaube, da muss man noch den Hintergrund mitgeben. Indien ist ein Schwellenland. So, das heißt, der Kapitalmarkt ist nicht so effizient und die Unternehmensführungsstandards sind nicht so hoch wie in entwickelten Industrienationen. So, und auch andere Dinge wie, es gibt mehr Bilanzskandale, es gibt sicherlich hier oder nicht nur hier und da, es gibt einiges an Korruption. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, immer auf die größten Unternehmen zu gehen, wo du tendenziell einen besseren Unternehmensführungsstandard und mehr Transparenz hast. Das ist mir aufgefallen, als ich mir einzelne indische Unternehmen dann angeschaut habe im Detail. Diese bilden jetzt alle drei ETFs, die wir noch übrig gelassen haben. Ich beginne mal mit dem MSCI India Index von iShares. Da sind die 150 größten drin. Und damit bildest du aber 85% der indischen Marktkapitalisierung ab. Also du bist sehr gut drin, aber hast halt diese ganzen kleinen Firmen mit Fragezeichen, hast du mal rausgeklammert. Und beim FTSE India Index von Franklin, dem ETF, da hast du sogar 250 Unternehmen. Und beim Nifty 50 hast du eben die 50 größten. So. Und das ist, glaube ich, ein gutes Vorgehen, wenn man vom Aufstieg Indiens profitieren möchte, dann da auf diese Blue-Chip-Unternehmen zu setzen.
Genau.
Man, über den ETF.
Man sieht es eben auch in den Einzeldarstellungen. Also wir können ja immer kurz auch auf die Zusammensetzung gucken. Beim iShares ETF, da ist es eben so, dass mit diesen 150, hier stehen jetzt 156
Positionen. Ich habe gewohnt, genau.
Ja. Dass da, ich sage ja, Klugscheiß an den Schluss, dass hier 7,9% in der HDFC Bank investiert sind. Und wenn man sich das Gleiche beim Franklin anguckt, dann hat Jonathan ja schon gesagt, dass es mehr Unternehmen sind, 244 sind. Die topgewichtete Aktie ist aber die gleiche mit 6,98%. Also da sind dann eben diese 10% noch zusätzliche Firmen von der Marktkapitalisierung mit drin. Die führen genau dazu, dass 10-11% relative Prozentpunkte, die Gewichtung niedriger ist und damit hat man es eben. Und wenn wir jetzt hier nochmal gucken, wie sieht es eigentlich im Bereich der Sektoren aus, dann ist es hier eben so, dass Finanzdienstleistungen bei 24% und nicht Basiskonsumgüter bei 12,5% im Franklin ETF investiert sind. Und das ist im Grunde genommen beim MSCI-Index genauso, 13,9 nicht Basiskonsum und 26% dann eben bei Finanzdienstleistungen. Also diese beiden ETFs sind sehr, sehr gut vergleichbar. Ich würde persönlich, wenn ich heute investiere oder wenn ich nochmal nachkaufe und die Indien-Position bei mir vergrößere, dann würde ich natürlich nicht mehr dieses im Vergleich, Wettbewerbsvergleich, quasi etwas überteuert wirkende Produkt 0,85% wählen, wo obendrein auch nur in Anführungsstrichen 180 Millionen Euro drin sind, sondern bei mir wäre es der Franklin FTSE India ETF, den ich nehmen würde. Ich mag das Thesaurieren, mir ist die vollständige Replikation ehrlicherweise einigermaßen egal. Das ist für mich kein Kernkriterium, da zu entscheiden. Für mich sind die Kosten da wichtig, für mich ist auch sehr angenehm, dass Franklin eben auch nicht so eine Palette hat, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass da jetzt nur drei Indienfonds kommen und die dann auf einmal gemerged werden. Von daher wäre das dann mein Schritt. Und du hast dich für den iShares MSCI India entschieden.
Genau, das wäre mein Favorit. Und zwar deshalb, weil es kommt ja nicht nur auf die Kostenquote an, sondern am Ende auf die Abweichung des ETFs vom zugrunde liegenden Index. Und da sind ja neben den Kosten auch noch andere Faktoren entscheidend, wie die Cashquote oder dass da Transaktionen, also Umschichtungen vorgenommen werden müssen. Die eigentlichen Gebühren, da gibt es ja verschiedene Faktoren und da ist halt der iShares trotz der höheren Kostenquote insgesamt näher dran am Index, was für mich dafür spricht, dass ich da eher langfristig die Marktrendite mitnehmen kann, zu einem größeren Teil. Jetzt ist trotzdem der Franklin besser gelaufen, weil er halt auch mehr Mittelgroßunternehmen abbildet und die in der letzten Zeit nochmal ein Stück stärker gestiegen sind. Aber wenn du zum Beispiel den Performance-Chart dieser beiden ETFs der letzten 10 Jahre aufmachst, kannst du jetzt hier nicht, weil ich weiß nicht, wie lange die Datenfahrten sind, oder wir hatten ja noch den dritten drin. Auf jeden Fall, mal ist der eine besser, mal der andere. Aber die laufen fast identisch, die Zusammensetzung fast identisch. Also es ist wirklich, so ein Münzwurf würde da auch funktionieren.
Ja.
Aber man muss sich ja irgendwie entscheiden und bei mir ist es dann halt am Ende eher der iShares. Ich mag es auch immer, im größten Produkt drin zu sein, einfach weil das schon unglaublich ärgerlich ist. Und das hat jetzt ja MSCI World Investoren getroffen. Ja, da haben manche Leute ihre ganze Altersvorsorge in einen ETF, weil es ist ja der globale. Und dann kriegst du dein Stock-Event, musst alles versteuern, du bist so weit zurückgeworfen. Also das ist schon der Hammer. Genau. Und die Idee ist jetzt, warum in den ETFs, wenn jetzt einige Zuschauer zu dem Ergebnis kommen, ich finde Indien spannend und ich möchte nicht nur auf Trump und auf Europa setzen, sondern irgendwie 1, 2, 3, was auch immer, 4% meines Depots mal in der größten Demokratie der Welt investiert haben, dann kann man das halt mit solchen Indien-ETFs ganz bequem passiv hochfahren, am besten noch per Sparplan, dann kriegst du einen Durchschnittskurs über die nächsten Jahre, immer vom Gehalt, also ein paar Euro rein laufen lassen und bist auch unabhängig davon, wenn es in Indien mal wieder einen Drawdown gibt oder wenn es wieder hochgeht, kriegst den Mischkurs und bist dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an dem Aufstieg dabei und musst dich halt mit den einzelnen Firmen gar nicht beschäftigen. Und daher finde ich das schon eine sehr bequeme und auch sehr gute Art und man muss auch noch eines sehen, die ETFs gibt es erst seit ein paar Jahren, Tobias, aber den iShares, also den MSCI India Index, auf den ja das iShares Produkt anstellt, den gibt es seit über 30 Jahren. Und in diesen 30 Jahren haben wir 12% Wertsteigerung pro Jahr, allerdings in Lokalwährung, wenn jetzt strukturell 2% Währungsabwertung pro Jahr abziehst, bist du bei etwa 10% pro Jahr rausgekommen. Und das ist ein Zeichen für mich, dieser Track-Rekord, der erbrachte Beweis, dass hier eine Wertsteigerung für uns Aktionäre stattfindet, und zwar über die Börsenzyklen hinweg. Und das ist ein großer Unterschied zu China.
Und das ist ja lustigerweise auch das, was ich als Erfahrung gemacht habe. Also ich habe eben Ende 2008 angefangen mit meinem Indien-Investment, und es hat sich sehr, sehr gut mit dem Depot nach oben entwickelt, hat immer die Gewichtung. Also die Gewichtung ist leicht gefallen, das Depot ist ein bisschen stärker gewachsen, günstigerweise als diese 11%. Aber das ist erstmal so als Position etwas, wo man dann raufguckt und sagt, ja, war gut. Und China war eben nicht so gut. Und von daher, denkt insbesondere über den Teil auch mal nach, lasst ihn auf euch wirken, was wir über das Land gesagt haben. Ihr habt zwei, also machen wir den Deutsche Bank, also den X-Trackers haben wir hier mit reingenommen, weil da eben der ist, in den ich investiert war und weil er dann eben auch zu dem Vergleich ganz gut dazugehört. Aber auch der ist beispielsweise ab und zu mal in der Lage, eine bessere Performance auszukegeln als der MSCI India oder der FTSE India. Beispielsweise im Jahr 2022 hat er 0,7% verloren, während die anderen beiden 2,2% und 2,9% verloren haben. Auch in 2023, in 2023 geht es, da ist...
Hat sich wieder gedreht.
Also da ist echt eine positive Performance. Genau. Also es liegt sehr eng beieinander. Das ist im Grunde genommen so eine Geschmackssache. Jonathan hat das absolute Dickschiff genommen. Ich habe das etwas kleinere Boot genommen, wo dann eben auch noch ein bisschen die nächste Garde der 100 weiter größten Unternehmen mit drin ist. Und eins davon, wenn Indien interessant für euch ist, dann ist es eben das. Es scheint auf jeden Fall eine Reise wert zu sein. Das habe ich aus jedem Fall aus den Gesprächen mit Jonathan wahrgenommen. Und von daher wird es mich dann irgendwann auch mal dahin verschlagen. Und dann werde ich mir das selber angucken, was ich für Eindrücke habe. Und welche Unternehmen es ansonsten gibt, die aus unseren Sphären ein wirklich ordentliches Geschäft in Indien machen. Welche Einzelaktien es vielleicht auch so gibt, die man zumindest mal genannt haben kann. Und in welches Unternehmen ich investiert habe, nach den Hinweisen und nach der Vorstellung und nach einer kritischen Betrachtung und Diskussion darüber von Jonathan. Das seht ihr dann am Dienstag, auch ob ich dann nochmal nachgelegt habe. Denn ehrlicherweise, wir nehmen ja auf am 26.02., das ist jetzt 16.26 Uhr. Ehrlicherweise habe ich keine Ahnung, ob ich nachkaufe oder nicht. Verkaufen werde ich nicht, das weiß ich jetzt schon. Aber ob ich nachkaufe oder eben nicht, das seht ihr am kommenden Dienstag. Wir sagen bis dahin danke für die Aufmerksamkeit, bleibt gesund, investiert und natürlich mit dabei bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin. Von mir und von dir, Jonathan, sicherlich auch.
Ja, danke für die Einladung, und ihr seht Tobias und mich schon bald wieder.
Genau. Tschüss.